Ich begrüße euch im Namen Jesu mit dem Wort aus dem 1. Petrusbrief, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Heute Abend und auch morgen früh dann befassen wir uns ja mit dem Thema die Gaben Gottes für seine Gemeinde. Wir werden uns heute Abend aber allgemein mit Gaben beschäftigen und dann erst morgen auf den Kernpunkt des Themas kommen, nämlich eben die Gaben Gottes für seine Versammlung oder anders gesagt für die weltweite Gemeinde Jesu. Das ist für seine bluterkaufte Gemeinde. Ich möchte zu Beginn noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, hab Lob und Dank auch für diesen Abend. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir auch für dieses Lied, Harre meine Seele, Harre des Herrn. Und so, Herr, befehlen wir uns dir an und möchten auf dich harren, Herr Jesus, bis zu deiner Wiederkunft. Und so, Herr, segne du die Stunde, segne du dein Wort, Herr, und öffne auch unsere Herzen, Herr Jesus, damit wir durch dein Wort, durch deinen Geist auch verändert werden und nie vergessen, was du für uns getan hast am Kreuz von Golgatha. Herr Jesus, dafür danken wir dir in alle Ewigkeit. Hab Lob und Dank dafür. Amen. In unserem Thema befassen wir uns also mit den Gaben Gottes. Jetzt können wir uns fragen, was ist eine Gabe? Eine Gabe könnte man ja auch mit Geschenk beschreiben. Gaben sind auch Geschenke. Und alles, was Gott schenkt, ist eben zugleich auch eine Gabe Gottes. Das natürliche Leben an und für sich ist auch eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Dann gibt es natürliche Begabungen. Das sind auch Geschenke Gottes an die Menschen. Wir haben alle verschiedene natürliche Begabungen und Fähigkeiten, die wir von Gott bekommen haben. Jemand sieht, wo beim anderen Not ist, während der andere weiß, wie er am besten helfen kann. Das können verschiedene Dinge sein. Jemand kann gut rechnen oder logisch denken, während der andere handwerkliches Geschick bekommen hat. Das sind alles Gaben schlussendlich von Gott, die Gott geschenkt hat. Oder jemand hat die Gabe zuzuhören, während jemand anderes die Gabe hat, im Gespräch Nützliches zu vermitteln. Oder man könnte auch sagen, die Frauen haben vor allem die Gabe zu reden. Ja, wie man das sehen will. Aber es kann eben auch Nützliches vermittelt werden und es ist auch wichtig, dass man überhaupt miteinander redet. Und diese Begabungen und Fähigkeiten soll der Mensch zur Ehre Gottes gebrauchen. Wir finden aber auch Gaben, die eigentlich ausschließlich zum eigenen Wohl dienen. Habt ihr das auch gewusst? Auch das schenkt Gott. Im Alten Testament, im Buch Prediger, stehen folgende Worte, Prediger 3, die Verse 9 bis 13. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Hier steht es geschrieben, auch das ist eine Gabe Gottes. Gott hat den Menschen zu seiner Ehre geschaffen, sehr gut und vollkommen. Aber durch die Sünde ist als Strafe die Mühsal des Lebens dazu gekommen, wie wir alle wissen. Und in 1. Mose 3, die Verse 16 bis 19, steht denn auch nach dem Einbruch der Sünde, steht geschrieben, 1. Mose 3, 16 bis 19, und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Wenn also ein Mensch trotz diesen Folgen des Sündenfalls sich bei all den Mühen, die Gott eben uns auferlegt hat, wenn ein Mensch sich trotzdem freuen kann und Gutes genießen kann, laut den Worten des Predigers, die wir vorher gelesen haben, so ist das auch eine Gabe Gottes. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist nach der neutestamentlichen Wahrheit der Verlorenheit des unbußfertigen Sünders sehr gefährlich, eine solche Gabe zu genießen, ohne dass im Leben des Sünders eine wirkliche Buße und Umkehr stattfand und wirklicher Frieden mit Gott geschlossen werden konnte. Wie viele Menschen lassen es sich gut gehen? Wir sehen das auch in der heutigen Zeit und leben sorglos ihr Leben, soweit es für den Menschen überhaupt möglich ist, und gehen dann ohne Buße in die ewige Gottesferne. Sprüche 14, Vers 16, der Weise fürchtet sich und weicht vom Bösen, aber der Tor ist übermütig und sorglos. Eigentlich müsste man hier bei diesem Spruch, wenn man Bezug nimmt zum ewigen Leben, außer dem Wort Tor oder Narr, wie es die Luther-Übersetzung sagt, eigentlich mit Wahnsinniger übersetzen. In Bezug auf das ewige Leben. Denn so ist ein Mensch, der im Hinblick auf das ewige Leben unbußfertig weiterlebt. Er ist ein Wahnsinniger, denn er ist dem kommenden ewigen Gericht ausgesetzt, ohne einen Stellvertreter für seine Schuld zu haben, und wird dann ja, wenn dieser Zustand sich nicht ändert, für immer verloren gehen. Matthäus 24, die Verse 38 und 39 beschreiben solche Menschen. Da steht geschrieben: Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und wir leben jetzt in dieser letzten Zeit, wo wir nahe bei der Wiederkunft des Herrn sind. Diese Verse sagen natürlich nicht, dass der Mensch nicht essen und nicht trinken und nicht heiraten darf. Hier wird die Gleichgültigkeit gegenüber dem kommenden Gericht Gottes beschrieben. Es ist hier auch die Gleichgültigkeit gemeint gegenüber Gott, gegenüber seiner Offenbarung. Und der natürliche Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Er weiß, dass die Schöpfung einen Schöpfer bedingt. Er weiß aber auch um das große Leid des Lebens und um den Tod. Das weiß der Mensch alles. Aber trotzdem lebt er einfach so weiter, als ob ihn das alles nicht interessiere. Schimpfen und murren über dies und das, das kann der Mensch schon. Aber das ist ja nur ein Ausdruck des Unglaubens. Also der Abneigung gegen die gerechten Wege Gottes. Der geistliche Mensch aber, der sieht alles im Lichte Gottes und verhält sich demnach auch nicht so wie ein Mensch, der nichts vom Geist Gottes vernimmt. Der Herr möge uns, die wir ja geistlich gesinnt sein sollten, vor solchen fleischlichen Gedanken und Worten bewahren. Auch wir müssen uns vom Wort Gottes ernähren, müssen es im geistlichen Sinne essen und verdauen, damit wir geistlich beurteilen können und nicht fleischlich. Also wie wir wissen, ist der natürliche Mensch von Gott getrennt und ist ein elender Sünder, also ein Diener der Sünde. In Römer 3, die Verse 9b bis 12, steht denn auch: Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Im Römerbrief erklärt uns der Heilige Geist durch Paulus, dass zuerst eben eine Voraussetzung erfüllt sein muss, damit der Mensch Gott dienen kann. Und im Zusammenhang mit unserem Thema heute, damit also der Mensch seine von Gott geschenkten Gaben und Fähigkeiten Gott zu Ehren gebrauchen kann. Sonst kann er das gar nicht. Er kann noch so befähigt sein, er kann viele Doktortitel haben, oder es kann ein Mensch sein, der sozial engagiert ist, der viele gute Dinge tut. All das nützt vor Gott, vor seiner Gerechtigkeit nichts, wenn dieser Mensch nicht Buße getan hat. Es braucht also eine Voraussetzung, und diese Voraussetzung könnte man auch nennen, das ist ein Geheimnis, könnte man sagen, es ist das mitgekreuzigt sein. Also mit Christus in seinen Tod. Und das steht in Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also durch das mitgekreuzigt sein ist der geistliche Mensch fähig, der Sünde nicht mehr zu dienen. Und das kann aber nur ein Mensch erfahren, der eben diesen Tod des alten sündigen Menschen erfahren hat, nämlich durch den Glauben an den Sohn Gottes, der sich selbst für uns dahingegeben hat am Kreuz von Golgatha. Mitgekreuzigt sein kann man nur aufgrund von Buße, Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn man also ein echtes Kind Gottes ist. Und somit wären wir also bei den geistlichen Gaben angekommen. Vorher haben wir von den natürlichen Gaben gesprochen, die Gott jedem Mensch schenkt, mehr oder weniger, nach seiner Souveränität. Und jetzt kommen wir in den Bereich des Geistlichen. Außer den natürlichen Gaben gibt es nämlich eben, wie gesagt, auch geistliche Gaben. Die Gotteskindschaft, die göttliche Wiedergeburt des bußfertigen Menschen ist nämlich auch eine Gabe Gottes. Es ist zugleich das größte Wunder, das es gibt. Unser Herr antwortete der samaritischen Frau am Wasserbrunnen folgendermaßen, Johannes 4, Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser, das ist eine Gabe Gottes und zugleich das Mittel, durch das ein Mensch zur Buße, Bekehrung und Wiedergeburt gelangen kann. Der Heilige Geist ist die größte Gabe Gottes an den Menschen. Jesus bezeugt die Gabe des Heiligen Geistes in Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Auch am Anfang der Apostelgeschichte wird uns das bezeugt. Apostelgeschichte 2, die Verse 38 und 39. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, das heißt, kehrt von Herzen um, ändert eure Gesinnung, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, oder das Geschenk, griechisch Dorea, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch wir gehörten zu denen, die ferne waren. Das waren die Heiden, sind damit gemeint. Aber zuerst galt diese Verheißung, die Gabe des Heiligen Geistes galt zuerst den Juden. Und in diesem Vers, den wir soeben gehört haben, hier ist nicht die Rede davon, dass die Wassertaufe retten könnte. Auch hier in der Apostelgeschichte, also in der Übergangszeit zu den Bestimmungen und Ordnungen des neuen Bundes, das ist nämlich die Apostelgeschichte, ist die Rede von einer vorgängigen Buße. Auch Petrus hat gesagt, tut Buße. Das ist das Erste. Hier bei der Entstehung der Gemeinde war es aber in dem Sinne noch eine Taufe der Buße. Nämlich so, dass die bußfertigen Sünder die Wiedergeburt, also die Gabe des Heiligen Geistes, erst nach der Wassertaufe erlebten. Das war hier noch so. Später aber dann änderte sich dann diese Ordnung, nämlich dass jemand erst getauft wurde, nachdem er die Wiedergeburt schon erlebt hatte. Das ist bis heute so in den bibeltreuen Gemeinden der Fall. Erst wenn jemand ein Kind Gottes ist, dann wird er getauft. Diese Änderung der Ordnung lässt sich aus einem heilsgeschichtlichen Zusammenhang erklären, auf den ich aber jetzt nicht näher eingehen kann. Dafür fehlt uns die Zeit. Tatsache ist aber, der Heilige Geist ist das größte Geschenk an den Menschen. Er befähigte außerdem zuerst, das Wort Gottes göttlich inspiriert aufzuschreiben und später wieder zu verstehen. Der Heilige Geist führt nach Johannes 16,13 in die ganze Wahrheit. Und diese unaussprechliche Gabe kann man mit keinem Geld der Welt kaufen oder erwerben. Oder habt ihr das schon mal gehört? Als Simon der Zauberer den Aposteln Geld brachte, damit die Apostel auch ihm die Vollmacht der Spendung des Heiligen Geistes durch Handauflegen geben würden, sprach Petrus die ernsten Worte, Apostelgeschichte 8, Vers 20. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Die Apostel hatten wohl die Autorität, den Geist zu spenden, weil sie vom Herrn Jesus diese in der Heilsgeschichte einmaligen und speziellen Vollmachten erhalten hatten. Aber wie damals ungeistliche Menschen meinten, sie könnten die gleichen Vollmachten wie die Apostel haben, ist es heute ebenso. Wir finden diese sogenannten speziellen Vollmachten in christlichen Sekten und leider auch in pfingstcharismatischen Gemeinden. Doch ihr könnt versichert sein, da sind Mächte am Wirken, aber nicht durch Gott den Heiligen Geist, sondern durch sogenannte Schwarmgeister, also Geister aus der finsteren Welt, die den Geist Gottes imitieren. Das gibt es also auch. Die Heilige Schrift bezeugt uns in den Lehrbriefen an mehreren Stellen die Imitation von Gott selbst. Und ungefestigte Seelen fallen darauf herein und werden dadurch zum Teil schwer geschädigt. Das ist vor allem jetzt in der Endzeit immer mehr der Fall, dass sich eben diese okkulten Mächte immer mehr manifestieren und leider auch in den christlichen Gemeinden. Es ist aber bezeichnend, dass es in diesen Kreisen dann fast immer um Geld geht. Aber wie wir wissen, ist die Geldliebe gemäß 1. Timotheus 6,10 eine Wurzel alles Bösen. Möge uns der Herr Jesus Christus vor diesen Dingen bewahren. Die Gaben Gottes und insbesondere die Wiedergeburt, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, bekommen Menschen, die Gott gehorchen und glauben. Apostelgeschichte 10, die Verse 34 und 35. Da tat Petrus den Mund auf und sprach, Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Bei der Entstehung der Gemeinde Jesu an Pfingsten waren es zuerst ja nur die Juden, die zum Leib Jesu hinzugefügt wurden. Später, also erst später, kamen auch die Heiden dazu. Das war das große Wunder Gottes, das auch die Apostel in Staunen versetzte. Apostelgeschichte 10, Vers 45. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, das heißt aus dem Judentum, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Und diese Gabe, das könnte man eben wieder mit Geschenk übersetzen. Das ist ein Geschenk Gottes. Der Beginn des Heils für die Heiden, also Menschen, die von den Offenbarungen und von den Bündnissen Gottes ausgeschlossen waren, dazu haben auch wir gehört, war in der Heilsgeschichte einmalig. Und der Apostel Petrus war der erste Mensch, dem Gott dies offenbarte und durch ihn zur Ausführung brachte. Deshalb sehen Ausleger der Heiligen Schrift hier eine Erfüllung von Matthäus 16, die Verse 18 und 19. Dieser bekannte Vers. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Diese sogenannte Schlüsselgewalt des Petrus oder die Schlüsselgewalt des Reiches der Himmel bestand eben außer der auszuführenden Gemeindezucht der verantwortlichen Gemeindeleitern eben auch vorgängig darin, dass mit diesem Schlüssel die Tür zum Heil auch für die Heiden geöffnet wurde. Und dieses Privileg hatte eben der Petrus. Also versteht ihr, Petrus, ihm wurde offenbart, dass eben nicht nur die Juden Gott angenehm sind und die Gabe des Heiligen Geistes bekommen können, so wie am Anfang der Apostelgeschichte, sondern dass eben auch die Heiden diese Gabe empfangen können, wenn sie Buße tun. Und der Petrus hat dann eben sozusagen diese Türe für die Heiden aufgetan. Er war dazu bestimmt. Und darum denke ich, sagt der Herr hier eben in Matthäus, ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und die andere Wahrheit ist eben, was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da bezieht man sich auch auf die Gemeindezucht, dass eben heute auch die Gemeindeleiter verantwortlich sind und eben diese Zucht ausüben können. Sie haben die Gewalt vom erhöhten Herrn, haben sie das. Es ist eigentlich eine Pflicht, die eben heute auch sehr oft vernachlässigt wird in den Gemeinden. Also Petrus hatte in diesem Sinn auch eine einmalige Gabe Gottes empfangen, die sonst niemand empfangen hatte. Gott gibt, wie er will. Er beruft und befähigt, wen er will. Wir selbst sollen uns ja nicht vergleichen. Das sagt die Schrift nirgends, obwohl wir das manchmal eben tun. Und wir sollen uns schon gar nicht mit den Aposteln vergleichen, sondern wir sollen uns mit der Gabe, die Gott uns geschenkt hat, begnügen und einfach dafür dankbar sein. Und ich bin überzeugt, je dankbarer wir ihm sind, desto mehr wird er uns auch segnen können. Denn der Herr liebt die Dankbaren und nicht die Undankbaren. Wie viele sind bei der Heilung der 10 Aussätzigen zurückgekehrt, um ihm zu danken? Es waren 10 Aussätzige. Das steht in Lukas 17, Vers 15. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Und wie ihr vielleicht wisst, die Samariter waren von den Juden verachtete Menschen. Aber gerade dieser kam zurück und dankte Gott. Gott kann sich außerdem am mächtigsten erweisen, wenn er jemandem vergibt, der viele Sünden hatte. Lukas 7, Vers 47. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Dieser Vers, das hat sicher auch mit Sündenerkenntnis zu tun. Also wer eben die Erkenntnis hat, was Gott alles vergeben hat, der liebt Gott auch mehr. Sind wir uns bewusst, welche Sünden uns Gott alle vergeben hat? Sind wir uns bewusst, wie kostbar das Geschenk oder die Gabe des Heiligen Geistes ist? Sind wir Gott dafür auch jeden Tag dankbar und leben wir ihm zur Ehre demütig? Wenn wir den Heiligen Geist, die Gabe Gottes in Jesus Christus empfangen haben, so haben wir allen Grund, Jesus zu lieben und zu ehren und ihm zu danken für diese unaussprechliche Gabe. Sein heiliges Leben hat er dazu auf den Altar gebracht. Und dieser Altar war eben das Kreuz von Golgatha. Da in seinem geliebten Land Israel, in seiner geliebten Stadt Jerusalem. Er hat uns nicht um unserer Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, errettet durch das Bad der Wiedergeburt, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. So steht es auch im Brief an Titus. Titus 3, die Verse 3 bis 8. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Also eine ganz klare Aussage im Wort Gottes von Paulus an Titus. Und da sind so viele Wahrheiten in diesen Versen drin. Da steht drin, dass wir eben durch das Bad der Wiedergeburt die Errettung haben in Jesus Christus, unserem Retter. Und dass wir durch seine Gnade, durch diese Gabe Gottes, des Heiligen Geistes, eben jetzt eine neue Schöpfung sind, wie es an anderer Stelle heißt. Wenn wir seine Kinder sind, haben wir also durch das Bad der Wiedergeburt das größte Geschenk und die größte Gabe von Gott erhalten. Die größte Gabe, die ein Mensch erhalten kann. Und zwar aufgrund seiner Barmherzigkeit. Die Wiedergeburt ist das größte Wunder aller Zeiten und wurde möglich durch das größte Ereignis aller Zeiten, des Erlösungswerkes auf Golgatha. Nun können wir deshalb eben eifrig gute Werke tun, und zwar aus der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist eine lebenslange Übung und Aufgabe der Kinder Gottes, und der Herr möge uns dazu auch die Gnade schenken, dass wir das auch tun dürfen, gute Werke zu tun. Nicht damit wir gerettet werden, aber eben, weil wir diese unaussprechliche Gabe erhalten haben und er uns angenommen hat. Morgen Sonntag werden wir dann sehen, dass die Kinder Gottes als Gemeinde, also als ein heiliger Tempel, auferbaut ist. Und zwar auf den weiteren Gnadengaben. Nämlich, wie es im Epheserbrief 2,20 heißt, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus als Erstlingsfrucht selbst der Eckstein ist. Also der Herr Jesus wird in der Schrift als Erstlingsfrucht bezeichnet und seine Gemeinde ist dann eben auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei der Herr eben selbst der Eckstein ist. Es ist wunderbar zu wissen, dass die ganze Heilsgeschichte vom Vater durch Jesus Christus mittels des Heiligen Geistes gewirkt wird bis zum heutigen Tag. Er fährt weiter mit seiner Gemeinde als sein Leib bis zu seiner Wiederkunft. Darauf dürfen wir uns als seine Kinder freuen, dass wir dann auch in seiner Herrlichkeit beim Vater sein dürfen. Erst dann werden wir erfassen, wie bedeutend seine Gaben waren, die er uns gegeben hat, und wie er sich die ganze Zeit über liebevoll um seine Gemeinde gekümmert und sie gepflegt hat. Dem Herrn sei Lob und Dank dafür. Amen. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Geliebter Herr Jesus, hab Lob und Dank für diese wunderbaren Wahrheiten. Hab Lob und Dank, Herr, dass du auch die Türe zu den Heiden geöffnet hast. Herr Jesus, dass du die Apostel eingesetzt hast und dass sie auch mitgewirkt haben bei der Entstehung der Heiligen Schrift. Herr Jesus, hab Lob und Dank, dass wir jetzt dieses anvertraute Gut in unseren Händen halten dürfen seit fast 2000 Jahren. Herr Jesus, wir danken dir, dass du deine Gemeinde erhalten hast und dass dein Wort in Ewigkeit bleibt. Herr, du bist das Wort Gottes und wir danken dir dafür, dass du auch uns jeden Tag erleuchten möchtest durch dein Wort im Heiligen Geist. Und so, Herr, bitten wir dich, ja, fahre du auch mit uns persönlich fort in der Heiligung. Herr Jesus, führe du auch uns immer mehr in deine Gedanken und deine Gedanken sind so hoch. Herr Jesus, wir erkennen immer wieder, wie schwach wir in der Erkenntnis deiner selbst sind. Und wir bitten dich, Herr, ernähre du uns durch das Wort Gottes und schenke du uns auch das Verständnis für das Wort Gottes und öffne du uns auch die Augen über die Wunder, die aufgezeichnet sind. Herr Jesus, aber wir danken dir, dass du auch heute das größte Wunder immer noch tust, von Tag zu Tag, nämlich, dass du Menschen, sündige Menschen in deine Nachfolge berufst, durch das Wort Gottes, durch das Wirken des Heiligen Geistes, und dass du auch heute noch Menschen zur Wiedergeburt führst, damit sie errettet werden für die Zeit und für die Ewigkeit. Herr Jesus, wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen für deine Güte und Gnade, für deine Leibesgemeinde. So, Herr, bitten wir auch für den morgigen Tag, segne du auch die Verkündigung morgen und segne du uns in der Gemeinschaft unter deinem Wort. Herr Jesus, wir beten dich an, dass du, das große Lamm Gottes, dein Leben am Kreuz von Golgatha gegeben hast zur Errettung von Sünden. Herr Jesus, hab Lob und Dank für diese große Gnade und für die Gabe des Heiligen Geistes. Herr, wir können dir nicht genug danken für alles, was du für uns getan hast. Und wir bitten dich, Herr, wirke du weiter an unseren Herzen, damit wir vorbereitet sind auf deine Wiederkunft. Denn du wirst ja bald kommen, Herr Jesus. Du wirst bald kommen und deine Leibesgemeinde zu dir nehmen, da wo du bist. Herr Jesus, wir warten auf dich und bitten dich, lass dein Wort laufen, das Evangelium der Gnade, damit noch etliche Menschen errettet werden, Herr, zu deiner Ehre. Und wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Ich spreche nun zum Abschluss noch den Segen des Herrn, und zwar in 1. Petrus 5, die Verse 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.